Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Peter Zudeik.
Um die Möglichkeit neuer Computer nutzen zu können, brauchen wir auch die richtigen Anschlüsse. Das heißt Breitbandanschlüsse.
Es gibt ja ein gigantisches Wachstumspotenzial durch Smartphones, durch mobile Datendienste, durch Videos, die auch mobil immer mehr übertragen werden.
Auch wollen wir die sogenannte digitale Dividende. Das heißt die Frequenzbereiche, die durch die Digitalisierung des Fernsehens und des Rundfunks frei geworden sind, für die Breitbandübertragung verwenden.
Gerade die digitale Dividende soll dazu dienen, dass unterversorgte Gebiete auf dem flachen Land, die sogenannten weißen Flecken, erstmals eine Grundversorgung mit Breitband bekommen.
In Stuttgart haben nach Polizeiangaben rund 1300 Menschen für den Erhalt sogenannter strahlungsfreier Lebensräume demonstriert.
Immer wieder steht die Frage im Raum, könnte die Mobilfunkstrahlung nicht doch gefährlich sein?
Ein ursächlicher Zusammenhang zwischen elektromagnetischen Feldern und unspezifischen Gesundheitsbeschwerden wie beispielsweise Kopfschmerzen, Schlafstörungen, also die sogenannte Elektrosmog-Sensibilität, war nicht nachweisbar.
Schneller, schneller, schneller. Wir müssen rennen, hasten, eilen. Alles muss schneller funktionieren. Deshalb brauchen wir immer neue, immer bessere Techniken. Natürlich muss das Internet immer noch schneller werden, damit jede Form von Information im Informationszeitalter in Blitzeseile zu uns kommt. Ach ja, müssen wir?
Rennt dem scheuen Glücke nach. Freunde, rennt euch alt und schwach. Ich nehm teil an eurer Mühe. Die Natur gebietet sie. Ich, damit ich auch was tue, seh euch in dem Lehnstuhl zu.
Gotthold Ephraim Lessing, eilt ihr nur, ich seh euch zu, auch schön. Wenn du es eilig hast, gehe langsam, alte chinesische Weisheit. Eile mit Weile, sagt der deutsche Volksmund. Ja gut, aber was ist, wenn ich die technischen Eigenschaften nicht habe, die andere haben? Dann wissen die mehr als ich, können mehr als ich, dann bin ich dumm und ahnungslos. Das schöne Beispiel, von dem wir alle gehört haben, das Tal der Ahnungslosen in der DDR. Das war allerdings nicht nur ein Tal, nicht nur der Dresdner Elbtalkessel im Südosten der DDR, sondern das waren auch Gebiete im Nordosten, zum Beispiel Ostsachsen, Teile der Oberlausitz und Vorpommerns. Im Elbtal war es aber wohl am schlimmsten.
Naja, ich bin sehr gern zu meinen Großeltern gefahren. Die waren nicht in Dresden, die wohnten eben im Vogtland, das ist an der Grenze zu Bayern. Und dort gab es eben dann alle Fernsehprogramme, die man haben möchte oder die es damals gab. Und das war einer der Gründe, warum ich gern zu meinen Großeltern gefahren bin. Und dort saß ich dann immer stundenlang vor dem Fernseher und habe wirklich alles angeschaut. Es gab da auch solche Sachen wie Videotext für alle. Da wurde irgendwie in der Mittagspause wurden nur irgendwelche Videotexttafeln gezeigt. Aber auch da saß ich davor und habe mir das angeschaut.
Wer ein bisschen nachforscht, wird sich wundern, denn im Tal der Ahnungslosen lebten die erfindungsreichsten DDR-Bürger. Westfernsehen konnte nur empfangen, wer in Höhenlagen wohnte oder Ahnung von Antennentechnik hatte, erzählt der Dresdner Andreas Lamm.
Ansonsten weiß ich bloß noch, was der Nachbar für einen Aufwand betrieben hat, um eine Antenne aufs Haus zu setzen mit irgendwie einem 5-Meter-Mast, um bei schönem Wetter dreimal im Jahr Fernsehen zu gucken. Und der Aufwand, den der betrieben hat, der stand sicherlich in keiner Relation zu dem, was er damals an Fernsehsendern empfangen kann.
Das Tal der Ahnungslosen war so ahnungslos nicht. Kritische Nachrichten über das DDR-Regime erreichten die Menschen im Südosten der DDR auf anderem Weg, zum Beispiel übers Radio. Viele Dresdner wachten mit den Frühnachrichten des Deutschlandfunk auf, über Mittelwelle, versteht sich. Für die musikalische Sozialisation indes sorgte im Tal der Ahnungslosen der RIAS, Alexander Ime.
In den Plattenbauten konnte man ab 6. Stock konnte man RIAS 2 aus Berlin hören. Und das war insofern gut, weil diese Leute dann irgendwelche Kassetten kopiert haben, wo irgendwelche Songs drauf waren, die dann auch in der Klasse kursierten. Ich glaube, ich habe einen Kumpel gehabt, der hatte sogar am 8. Stock gewohnt. Der hatte dann schon so eine Art Stereo.
Der Leipziger Medienwissenschaftler Rai Rühle forschte lange Zeit über den Medienkonsum in der DDR. Er fand heraus, die Dresdner waren die unzufriedensten DDR-Bürger, schuld daran das fehlende Westfernsehen.
Die Dresdner waren insofern besondere Ossis, weil sie Fernsehen nicht als Ventilfunktion nutzen konnten, nach Arbeitsende kollektiv in den Westen zu fahren. Das ging nicht, weil Westprogramme gab es nicht. Deswegen gab es diese virtuelle Ausreise in Dresden nicht, was zur Folge hatte, dass es in Dresden eben eine höhere prozentuelle Anzahl von Ausreiseanträgen gegeben hat, weil eben der Ausgleich, die Eskapismusfunktion des Fernsehens dort nicht möglich war.
Darum gab es den meisten Frust über das schlechte DDR-Fernsehen auch im Tal der Ahnungslosen. Denn wenn es am Samstagabend langweilig wurde, konnten die Menschen nicht umschalten zu Wetten, dass oder Wim Tölke. Denn Fernsehen schauten die DDR-Bürger hauptsächlich zur Unterhaltung. Ende der 80er kam das SED-Regime den Menschen im Tal der Ahnungslosen entgegen. Satellitenschüsseln und große Gemeinschaftsantennen wurden toleriert. Ein medialer Quantensprung, wie Alexander Ime erzählt.
Das erste Westfernsehen, was ich in Dresden gesehen habe, waren so Sender wie Tele5, RTL, Sat1. Und das kam daher, dass sogenannte Antennengemeinschaften, Freunde des internationalen Fernsehens oder so ähnlich hieß das, wirklich unglaublich große Parabolspiegel dann auf die größten Plattenbauten in der Nähe gestellt haben. Das müssen Durchmesser gewesen sein von mindestens 2 Metern oder sowas. Das waren riesige Geräte. Und dann per Freileitung ganze Wohngebiete auf privater Basis verbunden wurden. Also dann zogen die Leute durch die Stadt, bohrten in ihre Häuser Löcher rein, zogen Freileitung über die Straße hinweg. Das war dann auf einmal alles möglich.
RTL und Tutti Frutti Ende der 80er im Tal der Ahnungslosen. Selbst Mitarbeiter von Staatsorganen durften ab Sommer 1989 Westfernsehen schauen. So sorgte die DDR-Regierung von ganz allein dafür, dass ihre Bürger nach dem Fall der Mauer nahtlos Anschluss fanden an die wunderbare bundesdeutsche Medienlandschaft.
Oliver Schwesig über das Tal der Ahnungslosen in der DDR. HR2, der Tag. Franz Driller ist Bauingenieur, wohnt in Paderborn, was an sich keine Schande sein muss, und zwar im Ortsteil Benhausen. Das sagt uns jetzt auch nicht viel, hört sich nicht unbedingt nach Tal der Ahnungslosen an. Herr Driller, Sie arbeiten viel mit dem Internet. Wieso?
Weil sich über die Jahre das Berufsfeld eines Bauingenieurs verändert hat. Also vor 25 Jahren, wo ich mich selbstständig gemacht habe, da wurde alles noch per Papier geregelt. Heute ist es aber im Baugewerbe so, dass sowohl die Zeichnungen wie also auch Statiken und andere Pläne per Internet versandt werden und sich die Firmen das dann selber ausdrucken, beziehungsweise die Prüfingenieure erst das per E-Mail haben wollen und hinterher in Papierform hinterhergeschickt haben wollen.
Gut, das ist natürlich viel Holz, solche Unterlagen. Da brauchen Sie einen leistungsfähigen Internetanschluss. ISDN reicht da nicht. Ja, wieso nicht? Es ist doch auch schon schneller, als wenn man wie früher mit einem analogen Modem ins Internet schleicht.
Also es wird vielfach unterschätzt, welchen Inhalt doch Zeichnungen haben und kompakte Darstellungen. Und da ist man mit der Leistungsfähigkeit eines Internets natürlich schnell an der Grenze und dementsprechend kommen Datenmengen zusammen, die über eine ISDN-Leitung nicht mehr zu bewältigen sind.
Also brauchen Sie was Schnelleres. Modem und ISDN sind sogenannte Schmalbandtechniken, also muss die Breitbandversorgung her mit schnellem DSL-Internetzugang. Gibt es sowas in Paderborn?
Also in Paderborn, in der Kernstadt selber, gibt es sowas. Es gibt das auch in einigen Stadtteilen. Also man muss dabei sagen, die Stadt Paderborn besteht eben aus einer Kernstadt mit 140.000 Einwohnern und 1975 eingemeindeten Vororten. So, und in diesen Vororten ist es nicht immer so, dass also schon ein Breitbandkabel angeboten wird.
Die Alternative zur Breitbandverkabelung ist Mobilfunk. Dazu braucht man eine freie Frequenz und eine Antenne, Herr Driller. Sie haben eine solche Antenne. Also alles in Butter?
Ja. Oder nein, oder und nein. Also wesentlich besser wie ISDN, aber letztendlich für die Datenmengen, die wir haben, auch nicht die Ideallösung. Wir haben also eine Richtfunkstrecke, die eigentlich nur eine kurze Entfernung überbrücken muss, weil wir relativ nah an der Kernstadt selber das Büro angesiedelt haben. Aber diese ganze Verbindung, die ist sehr vom Wetter abhängig und ist auch wesentlich davon abhängig, wie viele Bewerber da gleichzeitig drauf zugreifen.
Die Schnelligkeit ist auch nicht so doll, nur 120 Kilobit pro Sekunde. Die Bundesregierung nennt 1 Megabit pro Sekunde als schnelle Verbindung. Und wenn man eine ganz schnelle VDSL-Verbindung hat, kommt man auf 50 Megabit je Sekunde, also 400 Mal so schnell wie bei Ihnen. Das möchten Sie auch haben.
Das ist sicherlich das, was man sich wünscht. Und vor allen Dingen sehe ich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denn gerade in dem Bereich, wo wir also tätig sind, da wird immer mehr auf Daten und auf Datenmengen gesetzt. Und es kommt da noch eine ganz andere Entwicklung rein, sodass ich die ganze Zukunft auch mit Sorge betrachte, wenn wir da also nicht irgendwann eine Verbesserung dieser Situation bekommen.
So, nun haben Sie ja schon gesagt, im Kern von Paderborn gibt es das. Da können die meisten Bürger auf schnelle Internetzugänge zugreifen. Im Stadtteil Benhausen nicht. Ja, Herr Driller, warum wohnen Sie denn nicht da, wo es die schnelle Anbindung gibt?
Wie ich anfangs sagte, ist das also vor 25 Jahren hier gegründet worden, das Ingenieurbüro in meinem elterlichen Haus. Und das liegt also zwischen der Kernstadt und dem Stadtteil. Es hat auch Vorteile, also dass man relativ ruhig und in der Natur eben seiner Arbeit nachgeht. Wir haben also keinerlei Parkplatzprobleme, bloß wir haben eben die Thematik, die sich immer deutlich herausschält, dass die Datenübermittlung eben tinkt und das wird mittlerweile zu einem wesentlichen Faktor unseres Tagesgeschäftes.
Ja, nun gut, aber wenn es das doch ist, Herr Driller, Sie sind Unternehmer, die Standortentscheidung gehört zu unternehmerischen Entscheidungen, müssen Sie umziehen.
Das ist natürlich schneller gesagt wie getan. Also hier besitzt man eine eigene Immobilie, hat über Jahre sich das geschaffen, was man an Räumlichkeiten braucht. Und es gibt ja nicht nur die Verbindung nach draußen, sondern es gibt ja auch interne Vernetzung. Und dort ist natürlich einiges investiert worden. Eben vielleicht am nicht richtigen Standort, aber wie gesagt auch mit anderen Vorzügen versehen.
Stichwort Investitionen. Es gäbe ja die Möglichkeit, eine ganz schnelle Verbindung mit einem Satelliten herzustellen. Das ist nochmal ein bisschen teurer als die Funkantenne. Wäre das nicht eine Möglichkeit?
Das ist sicherlich eine Möglichkeit. Da sind wir ja auch im ständigen Kontakt mit der Telekom, aber das wird immer schön propagiert, bloß letztendlich, wenn man dann einen Berater herausholt, haben wir bis jetzt immer noch den Schlussstrich gezogen, dass das noch eine Technik ist, die sicherlich noch ausgereift werden muss und vielleicht in dem Bereich, wo wir uns bewegen, noch nicht das Wahre ist.
Wie sieht denn die Perspektive aus? Eigentlich sollte auch das Land bis Ende 2010 mit schnellen Internetverbindungen versorgt werden. Sehen Sie das?
Also in dem Bereich ist auch im Bereich Paderborn etwas angesagt. Es wird also auch der Ort Bennerhausen selbst auch in naher Zukunft über das Konjunkturpaket 2 verstärkt mit dem Breitband versorgt werden. Bloß das trifft für uns nicht zu, weil wir selbst also für den Stadtteil noch ein bisschen außerhalb liegen. Also wo wir im Augenblick darauf setzen, dass wir noch Frequenzen frei bekommen, dass wir also die Richtfunkstrecke noch verstärkt nutzen können und dann sicherlich irgendwie, wie Sie eben schon sagten, mal den Griff dahin tun, dass wir sagen, über Satellit. Aber im Augenblick hangelt man sich da so lang. Und ich glaube nicht, dass die Telekom also so weit gehen wird, dass sie so in spärlich besiedelte Bereich, wo wir letztendlich sitzen, dann auch noch die letzte Technik bringt. Das ist auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die ich also durchaus nachvollziehen kann.
Der Bauingenieur Franz Driller und das lahme Internet.
Als eingebracht von den Menschen das Gesetz zur Beschleunigung der Schnecken verabschiedet werden sollte, stimmten die Fische dagegen. Enthielten sich die Vögel mit Ausnahme der Hühner der Stimme? Fehlten bei den Wasserschnecken die haftenden Napfschnecken? Kam die erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht zustande? Blieben die Schnecken weiterhin Schrittmacher? Wurde der Rest der Reform, darunter der Gesetzentwurf zur progressiven Besteuerung des Beharrungsvermögens, an die Ausschüsse zurücküberwiesen? Danach wurde wie üblich beteuert, wir können nicht schneller. Nur vergleichsweise wirken wir langsam. Wir sind schon eilig und immerhin unterwegs. Man sieht ja, wohin die Sprunghaftigkeit führt. Unser Zögern sollte prämiert werden.
Günter Gass aus dem Tagebuch einer Schnecke. Davon könnte Franz Driller aus Paderborn-Bennhausen sicher auch ein Liedlein singen. Sein Kampf gegen das lahme Internet könnte bald zu Ende sein, weil die Versorgung mit schnellen Internetzugängen in Deutschland auch auf dem Land sichergestellt werden soll. Die weißen Flecken auf der Landkarte sollen weg, das hat die Bundesregierung versprochen. Und das Ganze nennt sich digitale Dividende. Tanja Küchle sagt, was das ist.
Es ist ein bisschen so wie in einem vollen Bus. Ein frei gewordener Sitzplatz wird schnell wieder besetzt. So ähnlich ist das bei der digitalen Dividende. Die hat nichts mit Aktien zu tun, sondern damit, wie das Fernsehprogramm zum Zuschauer kommt. Früher wurde es analog ausgestrahlt, jetzt wird es digital übertragen. Und weil sich digital mehr Daten auf einer Frequenz übertragen lassen als analog, sind durch die Umstellung viele Sendefrequenzen frei geworden. Das Fernsehen wollte diese Frequenzen zur Sicherheit behalten. Dafür kämpften die Fernsehsender vor 3 Jahren gegen die EU-Kommission. Öffentlich-rechtliche und private Programme ausnahmsweise mal gemeinsam. Jedoch ohne Chance. Die EU-Kommissarin Viviane Reding setzte sich mit ihrer Forderung durch, dass mit den frei gewordenen Frequenzen die Internetversorgung in Deutschland verbessert wird, anstatt das 300. Fernsehprogramm auszustrahlen. Darum sollten die begehrten 800 Megahertz-Frequenzen versteigert werden. Das hat die Bundesnetzagentur dieses Jahr Ende Mai getan. Und die finanzkräftigen Mobilfunkanbieter haben das Wettbieten gewonnen. Den Löwenanteil sicherten sich T-Mobile, Vodafone und O2. Die Auktion brachte dem Staat zwar eine Menge Geld ein, aber nur halb so viel, wie Experten erwartet hatten. Nur rund 4,5 Milliarden Euro. Peanuts gemessen an der UMTS-Versteigerung vor 10 Jahren. Damals flossen rund 50 Milliarden Euro in die Bundeskasse. Immerhin hat der Staat neben dem Geld noch einen weiteren Nutzen, den die Bundesregierung vorschreibt. Die Mobilfunkanbieter müssen die Frequenzen vor allem dazu verwenden, die Internetversorgung auf dem Land auszubauen. Mit Breitband-Internet. Anfangen sollen Vodafone, O2 und T-Mobile bei den kleinsten Dörfern. Erst wenn sie alle kleineren Ortschaften mit einem schnellen Internetzugang versorgt haben, sind die Städte dran. Bis Ende dieses Jahres soll mindestens 1 Mbit/s hinter jedem Scheunentor möglich sein.
So, das wissen wir also jetzt. Bis Ende 2010 soll jedes Dorf in Deutschland mit schnellen Internetzugängen ausgestattet sein. Das hat die Bundesregierung versprochen. Urs Mansmann vom Computermagazin CT. Ist das überhaupt zu schaffen?
Nein, das ist, halte ich nahezu für ausgeschlossen, dass bis Ende dieses Jahres überall eine Versorgung steht. Ich meine, da muss man schauen, das mag vielleicht irgendwo in der Ebene, in der norddeutschen Tiefenebene funktionieren, aber wir haben auch Mittelgebirge und Täler und da müsste man sehr, sehr viele Senderanlagen aufbauen, um das nur per Funk zu machen. Das wird niemals hinhauen.
Rund 300 Millionen Euro hat die Bundesregierung in verschiedene Programme gesteckt, um die weißen Flecken zu schließen. Es gibt auch noch Länder- und EU-Mittel. Wie geht das denn jetzt praktisch? Die Kommunen bewerben sich, um an die Mittel zu kommen?
Ja, ist richtig. Die Kommunen, die müssen einen Plan aufstellen, wie sie denn die Versorgung sicherstellen wollen. Sie müssen ausschreiben, sie müssen verschiedene Angebote vergleichen und sie müssen dann den günstigsten nehmen. Da ist allerdings ein riesen Pferdefuß dabei. Die dürfen nicht mehr als 2 Mbit vorschreiben. Das heißt, wer ein Angebot mit 2 Mbit macht und der günstigste ist, der wird genommen. Wenn ein anderer sagt, wir sind nur ein bisschen teurer, aber wir bieten 16 Mbit, dann darf der nicht den Zuschlag kriegen. Wenn die Gemeinde da den Zuschlag erteilt, dann verliert sie die Fördermittel.
Ja, und die Anbieter wären doch dumm, wenn sie etwas anbieten würden, was dann nicht finanziert wird. Passiert das tatsächlich?
Nein, es kommt drauf an. Da kommen wir dann in den Wettbewerb zwischen den Technologien rein, weil die 2-Mbit-Anbieter, die machen das per Funk und die 16-Mbit-Anbieter, die machen das per DSL. Und für DSL sind zwar die anfänglichen Aufwendungen etwas höher, aber dafür ist die Leistungsfähigkeit viel besser.
Das heißt, DSL bedeutet jetzt, dass wirklich Kabel in die Erde verbuddelt werden.
Richtig. Man benutzt die vorhandenen Telefonkabel, aber man muss dann diese abgelegenen Ortschaften über ein Glasfaserkabel erschließen. Und da sind oft viele, viele Kilometer Kabel nötig und das wird richtig teuer.
Richtig teuer heißt was? Haben wir da Vergleichszahlen?
Ja, man schätzt ungefähr 50 Euro pro Meter. Das heißt also für eine 5-Kilometer-Strecke ist man dann schon im 6-stelligen Bereich.
Also bleiben wir dabei. Es werden Funkmasten aufgestellt. Das flache Land wird vernetzt. Ist denn diese drahtlose Internetverbindung tatsächlich die beste Lösung für den ländlichen Raum?
Nein, 2 Mbit sind schon heute, 1 oder 2 Mbit sind schon heute viel zu schmal, um beispielsweise hochauflösende Videos zu schauen. Das heißt, wenn man heute sagt, okay, wir rüsten das nach, wir bieten euch 2-Mbit-Anschlüsse, hat man die Landbevölkerung gerade wieder abgehängt. Denn in den Städten sind inzwischen schon Anschlüsse mit 32, 50, 100 Megabit verfügbar und dann will man die Landbevölkerung mit 2 Mbit abspeisen, das ist immer noch zu wenig.
Sie sprachen eben vom Wettbewerb. In diesem Wettbewerb sind ja zum Beispiel die Telekom, O2 und die Anbieter von den Vodafone noch. Ist das eigentlich vernünftig, dass die da miteinander konkurrieren? Man sagt ja nur eigentlich Konkurrenz, ja, das hilft dem Kunden. Ist das so?
Ja, es ist auf der einen Seite vernünftig, denn wenn nur ein Anbieter da wäre, könnte der die Preise diktieren. So hat eine Gemeinde, wenn sie eine Versorgung haben will, mehrere Ansprechpartner. Sie kann mehrere Firmen um ein Angebot bitten und kann dann wirklich dem günstigsten den Zuschlag geben. Also insofern ist es schon schlecht, wenn diese Infrastruktur nicht nur von einem bundesweiten Anbieter ausgebaut wird.
Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Gemeinde, also der Bürgermeister oder wie auch immer, der Gemeinderat einen solchen Antrag stellt und er kommt dann nicht weiter und er findet nicht den richtigen Anbieter, dann kann es auch dazu führen, dass gar nichts getan wird. Also auch von daher ist ja so ein Versprechen der Bundesregierung, wir schließen die weißen Flecken verhältnismäßig unsinnig. Wenn die weißen Flecken sich nicht schließen lassen wollen, werden sie nicht geschlossen.
Ja, wenn ich so eine Funklösung habe, dann muss ich nicht auf dem Gemeindegebiet tätig werden. Wenn man irgendwo einen Funkmast hinstellt, dann überstreicht er ein relativ großes Gebiet. Aber es ist auf der anderen Seite auch wieder ein technisches Problem, denn wenn dieses versorgte Gebiet zu groß wird, wenn da zu viele Haushalte diese Leistung nutzen wollen, dann wird es ganz schnell zu Engpässen kommen. Und das sehen wir heute schon in Mobilfunknetzen. Dort, wo unheimlich viele Smartphones unterwegs sind, da gibt es heute schon Engpässe bei der Datenübertragung. Und es wird bei dem funkgestützten Internetzugang auf dem Land nicht anders sein.
Das große Versprechen ist ja Chancengleichheit oder sagen wir mal Gleichheit der Lebensverhältnisse. Wenn alle gleich schnellen oder zumindest ähnlich schnellen Zugang zum Internet haben, dann erhöht sich die Chancengleichheit. So wie ich sie verstanden habe, ist das ja jetzt schon Unsinn, wird gar nicht erreicht werden.
Nein, das wird wahrscheinlich niemals erreicht werden. Aber man müsste, bevor man jetzt in den Städten die nächsten Runden einläutet und dort immer schnellere Anschlüsse anbietet, da spricht man heute schon von Glasfaseranschlüssen, müsste man erstmal aufs Land gehen. Man müsste dort die Gemeinden mal zumindest mal mit 16 Megabit versorgen, damit die vernünftig am Internet teilnehmen können, bevor man in den Städten weiter investiert. Aber das sind privatwirtschaftlich organisierte Firmen. Die sind gewinnorientiert. Die werden nur dort investieren, wo sie auch wirklich nachher Geld rausholen können. Und das ist halt vor allem in den Städten da, wo man relativ wenig investieren muss und viele Kunden kriegt. Und beim Land ist es genau andersrum. Und solange da nicht gegengesteuert und umgesteuert wird, wird es auch so bleiben.
Wer soll das machen? Wer soll gegensteuern? Wer soll umsteuern?
Ja, müsste man die Anbieter entweder verpflichten, dort auch tätig zu werden, auch auf dem Land zu investieren, wo es sich nicht lohnt und die Kosten beispielsweise auf alle Kunden umzulegen. Oder man muss hingehen und muss diese Wirtschaftlichkeitslücke schließen. Das heißt, man muss den Anbietern Geld dafür geben, dass sie auch in Gebiete reingehen, die für sie eigentlich unwirtschaftlich sind.
Na, dann sagen Ihnen die Kritiker aber, na, das ist Planwirtschaft. Richtige Marktwirtschaft ist das nicht. Das ist kein richtiger Wettbewerb mehr. Das wären ja auch wieder subventionierte Vorgänge.
Das ist richtig. Aber wenn man da nichts macht, dann wird das Land permanent abgehängt. Das heißt, es wird Gemeinden geben, wo es auch in 10 oder 20 Jahren noch keinen Internetanschluss gibt, einfach weil es sich nicht lohnt. Und dann gehen dort tatsächlich die Lichter aus, weil dort niemand mehr hinziehen will.
Gleiche Lebensverhältnisse durch Schnelligkeit, das war Urs Mansmann vom Computermagazin CT.
Immer langsam, ohne Sang und ohne Klang geht die Schnecke ihren Gang. Will sie gehen in die weite Welt hinaus, nimmt sie mit ihr ganzes Haus. Ist es draußen trübes Wetter, feucht und nass, dann spaziert sie in dem Gras. Scheint die Sonne, hängt sie sich an einen Baum, bleibt im Haus und rührt sich kaum. Ihre Weise hat die Schnecke so wie du. Nun, so lasst sie denn in Ruh.
Ja, eben. Jeder nach seiner Art, von Hoffmann von Fallersleben. Wir haben eben mit einem Bauingenieur in Paderborn gesprochen, der irgendwie in einem Tal der Ahnungslosen lebt, weil er keinen schnellen Internetanschluss hat. In Osthessen warten in ländlichen Bereichen auch viele Bürger seit Jahren auf eine ordentliche Internetanbindung. Am liebsten per Breitbandkabel. Wir haben eben gehört, warum das vernünftig wäre. Gegen die Funkmasten für die Mobilfunkanbindung allerdings regt sich viel Protest. Da geht teilweise ein Riss durch die Gemeinden, weil die einen wollen, die anderen nicht. In Flieden im Landkreis Fulda zum Beispiel steht ein Funkmast 350 Meter vom Haus von Markus Hoffmann entfernt. Dafür steht in seiner Wohnung nichts mehr an seinem Platz. Ina Rumpf berichtet.
Von da, wo früher das Sofa von Markus Hoffmann stand, hat man den Mast auf einer Anhöhe immer im Auge.
Und wir haben jetzt unsere Möbel umgestellt aufgrund der Tatsache, dass wir beide Kopfschmerzen bekamen, also meine Frau und ich. Und der Baubiologe hat dann an der Stelle, wo wir eigentlich saßen, die höchsten Werte festgestellt.
Markus Hoffmann ist sicher, Funkmasten und alles, was sie ausstrahlen, sind nicht gesund.
Es gibt unzählige Studien, die nicht beweisen, aber Hinweise zeigen, dass es biologische Effekte gibt. Das kann beginnend sein mit Störungen des Immunsystems, Schlafstörungen, bis hin langfristig gesehen Krebs, Tumore unterschiedlichster Art.
Markus Hoffmann und seine Mitstreiter konnten den Mobilfunkmast in Flieden nicht verhindern. Aber sie konnten verhindern, dass Flieden am Modellversuch teilnimmt, in dem getestet wird, ob die Frequenzen halten, was sie versprechen. Nämlich Internet fürs Dorf. Überall da, wo Kabel zu teuer ist. Nun könnte man meinen, jetzt ist es doch egal, der Mast steht und funkt, da könnten die zusätzlichen Frequenzen doch mit drauf. Markus Hoffmann kritisiert aber, dass man zwar weiß, dass das Funkinternet den Fernsehempfang stören könnte und Funkmikrofone unbrauchbar macht.
Aber auf biologische Effekte hin wurde diese Technik noch gar nicht untersucht. Ich bin ja nicht grundsätzlich gegen das Handy, auch wenn ich persönlich keins habe. Aber ich möchte einfach keine Funksendeanlage in meiner Nähe haben. Das geht auch anders. Man kann die Funkzellen so planen, dass sie weit genug von der Bebauung ist, trotzdem aber eine Mobilfunkversorgung gewährleistet ist. Das geht.
Markus Hoffmann ist auch Sprecher der Bürgerwelle Rhön. 7 Gruppen in 7 Gemeinden, die Kabel statt Funk wollen. Markus Schaft ist Bürgermeister in Hofbieber, einer der 7 Gemeinden, die zur Bürgerwelle gehören. Auch hier gab es vor Jahren große Proteste, als ein Mast nah am Dorf aufgestellt werden sollte. Inzwischen gibt es das, was die Kritiker fordern. Leitlinien, die zum Beispiel regeln, dass der Mast 1000 Meter von bebautem Gebiet weg sein muss. Und da steht er auch, der Funkmast. Und strahlt im Modellversuch das ab, was als digitale Dividende das Internet in Zukunft in alle Haushalte bringen soll. Bürgermeister Schaft.
Wir wollen nicht ausschließlich mit der digitalen Dividende arbeiten, aber ich finde, es ist einer der möglichen Wege, auch den man wählen kann, um zumindest vorübergehend dann eine entsprechende Versorgung sicherzustellen und auch immer dann, wenn technische Änderungen kommen, auch relativ flexibel zu reagieren.
Lieber dumm als verstrahlt? Diese Frage stellt sich für viele Menschen, die mit Mobilfunktechnik zu tun haben oder sie vor der Nase haben. Nichts Genaues weiß man nicht, obwohl es, wie wir gehört haben, unzählige Studien gibt. Ob diese Strahlung schädlich ist oder nicht, ob es Elektrosmog tatsächlich gibt, wieso man ihn, wenn es ihn gibt, nicht so richtig wahrnehmen kann, wie Regen und Wind und Hitze und Kälte. Hendrik Burs versucht aufzuklären.
Einfach die Sendeanlage in einen Sack stecken, so behalf sich das Aktionsbündnis für strahlungsfreie Lebensräume im vorigen Herbst. In St. Mergen im Schwarzwald stülpten die Protestler eine Aluminiumhülle über einen Mobilfunkmast der Gesellschaft O2, um die Station so mundtot oder vielmehr funktot zu machen. Was nicht lange glückte, denn O2 setzte sein Hausrecht durch, auch der beschauliche Winkel im Schwarzwald kann wieder ungestört handyphonieren. Der verhüllte Sendemast stieß auf ein so großes Medienecho, sodass die Aktion trotzdem ihre Spuren hinterließ. Der Streit um die Funkversorgung schwelt seit Jahren. Strahlen Skeptiker auf der einen Seite, Telekom, Vodafone, O2 und E-Plus auf der anderen. Dabei entsteht eine Menge Arbeit. Für Gutachter, Rechtsanwälte, Baubiologen, Ärzte und Handwerker. Sie verdienen am drahtlosen Streit. Wollen die Aktionsbündnisse oder auch individuelle Bürger wissen, wie stark die Funkstrahlung bei ihnen ist, kommt ein Fachmann mit dem Messgerät. Vereinzelte schwarze Schafe unter den Baubiologen verkaufen Wundermittel gegen Elektrosmog, wie zum Beispiel Edelsteine. Ganze Fachgeschäfte haben sich darauf spezialisiert, strahlenabweisenden Hausrat zu verkaufen. Zwar gibt es keine Interessenvereinigung der Mobilfunk-Skepsis-Profitierenden, aber es gibt Baldachine fürs Bett, Gewebe für die Wandverkleidung und auch sich selbst kann man verkleiden, mit Blusen, Hemden oder Socken. Ein feiner Kupferfaden durchzieht den Stoff und hält die Strahlung fern. All das kostet nicht wenig. Wer leidet, schafft sich solche Produkte an, wobei aus Sicht der Wissenschaft fast immer ein psychischer Grund dahinter steckt, die Angst vor den Mobilfunkstrahlen. Hieb- und stichfeste Beweise für deren Schädlichkeit gibt es nach wie vor keine, sagen die Weltgesundheitsorganisation, das Bundesamt für Strahlenschutz oder auch schweizerische Behörden. Doch gerade deshalb kann so leidenschaftlich diskutiert werden, denn es gibt Menschen, die sich unwohl fühlen oder erkranken und ihre Beschwerden dem Mobilfunk anlasten. Die Telefongesellschaften kontern das Lamento der Skeptiker mit einer Fülle von Gegengutachten, Forschungsprojekten und Infobroschüren. Der herrschenden Meinung in den Medien sei nicht zu trauen, so schreibt etwa die Telekom. Sie hält es für nachvollziehbar, dass die Bevölkerung verunsichert werde, wenn sie, nach Telekom-Einschätzung, vor allem skeptische Beiträge zum Thema liest und hört. Handystrahlung ist daher auch ein Imagefaktor für die Unternehmen. So freuen sich die PR- und Kommunikationsagenturen. Das Werbevolumen umfasst jährlich Hunderte von Milliarden Euro. Vereinzelt freuen sich auch die Anwälte. Bei Prozessen gegen die Mobilfunkkonzerne ziehen die Kläger aber in der Regel den kürzeren. Die offenen Fragen bleiben aber. Wie wirkt sich die Funkstrahlung über lange Jahre betrachtet aus? Und wie würde eine Studie aussehen, die unabhängig vom Interessenkonflikt zwischen Firmen und Profiskeptikern ist? In Wien gab es vor 2 Jahren ein handfestes Gezank um eine Forschungsarbeit. In dieser Arbeit der Medizinischen Universität Wien stand, dass GSM- und UMTS-Strahlung, also die aktuell betriebenen Handynetze, unter bestimmten Bedingungen krebserregend sein könnten. Im Anschluss wurden Manipulationsvorwürfe laut. Eine Laborantin habe Daten frei erfunden, hieß es. Der Spiegel und die Zeitschrift Science berichteten, die Forscher standen im Bild der Öffentlichkeit recht dumm da. Allerdings kam die Kritik aus einer Richtung, die nachher als Umfeld der Mobilfunkbetreiber identifiziert wurde. Der Fall ist bis heute nicht definitiv geklärt und zeigt, wie diffus die Materie ist. Die Konzerne bilden selbstverständlich auch eine Lobby, die eigene, die in Berlin und Brüssel gewichtig auftritt. Zwischen den Stühlen sitzt das Bundesamt für Strahlenschutz. Es hat auch keine gescheiten Langzeitstudien in der Hinterhand, aber Auftrag und Anspruch, daraus objektive Schlüsse zu ziehen. Also regiert hier die Vorsicht. Mobilfunk in den geltenden Grenzwerten schade nicht, so die Parole. Aber es schade ja genauso wenig, sich als Nutzer und Betreiber etwas zu mäßigen. Sich mäßigen, das werden die Experten, die vom Handystreit leben, nicht so gerne hören.
Ich kannte einen Hund, der war so groß wie ein Mann, so arglos wie ein Kind und so weise wie ein Greis. Er schien so viel Zeit zu haben, wie in ein Menschenleben nicht geht. Wenn er sich sonnte und einen dabei ansah, war es, als wollte er sagen, »Was eilt ihr so?« Und er hätte es gewiss gesagt, wenn man nur gewartet hätte.
Karl Kraus über den Hund der Langsamkeit. HR2 Kultur, der Tag. Alles ganz schnell, alles immer schneller, nichts geht mehr ohne superblitzschnelle Internetverbindung. Jan Eggers aus der Online-Redaktion des Hessischen Rundfunks. Je schneller das Internet, naja, umso mehr Schrott kriege ich aber auch auf den Schirm.
Nun ja, das kommt darauf an, wie man Schrott definiert. Letzten Endes bin ich ja dann doch sehr dafür selbst zuständig, was ich mir da angucke im Internet. Das macht das Netz ja gerade aus, diese große Wahlfreiheit. Aber wenn ich noch nicht mal die Möglichkeit habe, mir gewisse Dinge anzugucken, beispielsweise Webvideo, weil meine Internetverbindung das einfach nicht hergibt, das ist ja dann doch schon eine gewisse Einschränkung.
Also ich nehme jetzt mal meinen Alltag. Ich spiele nicht auf dem Computer, ich chatte nicht, ich recherchiere, gehe in Datenbanken, Archive, Online-Dienste von Zeitungen und Agenturen, auch in wissenschaftliche Suchmaschinen. Ich habe gar nichts dagegen, dass es schnell geht, finde ich ziemlich gut. Aber für meine Zwecke wäre etwas langsamer auch ausreichend. Bin ich da ganz untypisch?
Nicht ganz untypisch, aber vielleicht untypisch für die Generation, die vor allem mit Zeitungen, Radio und Fernsehen aufgewachsen ist. Wenn man das Internet mehr oder weniger so als eine Art andere Art von Druckerpresse sieht, das war so bis ungefähr 2000 auch noch einigermaßen zutreffend. Also da steht eben dann halt keine Druckerpresse, sondern ein Server und ich bekomme keine Zeitung geliefert, sondern eine Internetseite. Aber letztlich geht es darum, einen einmal gelieferten Inhalt dann irgendwie in aller Ruhe wegzukommunizieren. Wenn man das so sieht, dann funktioniert das leidlich. Dann ist es ja eigentlich ziemlich egal, wie lange ich darauf warte, ob es jetzt ein paar Sekunden mehr oder weniger sind. Aber das Internet hat inzwischen sich sehr emanzipiert und diejenigen, die mit dem Internet aufgewachsen sind, die haben sich auch in der Nutzung sehr von dem entfernt, wie wir, unsere Generation, ja noch beispielsweise mit den Zeitungen aufgewachsen sind und mit Briefen. Und im Internet geht es eben heute nicht mehr um Kommunizieren oder ums Konsumieren von Inhalten, sondern es geht ums Kommunizieren. Und das möchte man gerne so tun, wie man es eben auch tut, wenn man dem anderen gegenüber sitzt. Also möglichst unkompliziert und möglichst ohne, dass ich irgendwie eine langsame Internetverbindung dazwischen
schiebe. Dazu brauche ich natürlich eine schnelle Verbindung. Bin ich denn vom Informationsfluss abgeschnitten, wenn ich kein schnelles Internet habe? Dumm oder verstrahlt, dieser Titel weist ja darauf hin, ne, auf diese Unterstellung.
Naja, vielleicht abgeschnitten nicht, aber wir müssen mal über eins nachdenken. Wenn, sagen wir mal so, ein paar Leute zusammensitzen, die irgendwo was zwischen 30 und 50 sind, die fangen sehr schnell an, über die Gemeinsamkeiten zu reden, die sie in der Kindheit erlebt haben vor dem Fernseher. Also so die gemeinsamen Fernsehsendungen.
Die Serien vor allem.
Serien, ja, natürlich. Super. Kinderserien. Stundenlang kann man darüber reden. Das geht sofort los. Worüber reden diejenigen, die heute 12 oder 14 sind? Wo sind die alle? Die sind alle in den sozialen Netzen, wenn sie es denn können. Die sind bei StudiVZ, die sind bei Facebook. Die sehen dann natürlich auch, wenn sie es können, beispielsweise Webvideo. Und auch das dürfen wir nicht vergessen. Wer heute aufwächst, der ist es gewohnt, sich die Fernsehsache, die Fernsehsendung, seine Lieblingssendung eben nicht mehr direkt anzugucken über Antenne, sondern im Zweifelsfall übers Netz. So, was ist denn mit denen, die da nicht mit können? Können die dann nicht mehr mitreden? Ich habe so den Verdacht, die sind dann so ein bisschen was wie die armen Säue, die wir noch von früher kennen, die mit den Ökolatschen, deren Eltern keinen Fernseher wollten.
Und dem kratzigen Pullover. Andersherum, mit langsamem Internet bekommt man auch relativ einfache Seiten gar nicht mehr auf den Schirm, weil der Anbieter mir sagt, du brauchst hier einen Flash-Player, sonst baut sich die Seite gar nicht auf, oder irgendein anderes Tool, wie man ja so schön sagt. Sonst ist es ganz unmöglich, dass du die eigentlich einfache Seite, auf der du nur Text brauchst, überhaupt ansiehst.
In der Tat, die Anbieter, die setzen das immer mehr voraus, dass wir einfach an der schnellen Leitung hängen, ganz besonders dann, wenn uns irgendwas Bewegtes angeboten werden soll oder etwas, mit dem wir interagieren, etwas, mit dem wir, auf das wir reagieren können. Aber vielleicht eine Sache, eine kleine Hoffnung, einen kleinen Hoffnungsschimmer gibt es dann doch. Letzten Endes ist der Computer in unseren Arbeitszimmern und auf unserem Schreibtisch, das ist ja auch schon wieder fast ein Fossil. Und selbst der Laptop fängt langsam an einzustauben, weil, das wissen eigentlich alle aus der Branche, die Zukunft des Internets, das ist das Internet in unserer Tasche. Das ist das Mobiltelefon, das internetfähig ist. Das ist überall Internet. Und natürlich auf diesen kleinen Geräten, da ist das vielleicht mit den Leistungsdaten gar nicht mehr so schlimm. Und die liefern aber auch dann irgendwann das schnelle Breitband-Internet, was wir brauchen.
Aber mein Magendrücken nimmt das nicht weg, denn die Entscheidung darüber, ob ich an Informationen bekomme oder nicht, hängt ja nicht von mir, sondern von meiner technischen Ausrüstung ab, beziehungsweise von den technischen Anforderungen, die von den Anbietern gefordert werden. Das bleibt ja gleich, egal welches Medium ich da gerade habe, wie klein das ist.
Das ist richtig, ja. Vielleicht sind die Chancen, auch wenn man es denn will, auf dem aktuellen Stand mitzukommunizieren, die sind aber vielleicht dann doch wieder besser, wenn sich alles sowieso mal in Richtung Internet-Handy entwickelt hat. Einfach weil da haben dann doch, naja, fast wieder alle das gleiche Netz. Oder man hat wenigstens die Chance, wenn man nicht im Netz ist, wohin zu fahren, wo es eins gibt. Das ist dann mit dem Computer auf dem Schreibtisch ja doch ein bisschen schwieriger. Ja. Tröstlich ist das nicht wirklich, weil das wissen wir ja jetzt schon. Es gibt einfach Gegenden, da ist der Handyempfang noch nicht. Und da trifft analog all das zu, was wir jetzt über sonstige Internetanschlüsse gesagt und gehört haben.
Machen Sie mir doch mal schnell den Propheten. Also als es noch die Schreibmaschine gab, da hat man ja gesagt, oh, wenn jetzt der Computer kommt, brauche ich dann die Schreibmaschine nie wieder. Träne, Träne, Träne. Ich bin froh, dass ich habe sie noch, sie steht in irgendeiner Ecke. Ja, wenn jetzt alles übers Handy geht, ich möchte aber doch noch bitte sehr meinen Desktop haben, wo ich einen großen Bildschirm habe, eine richtige Tastatur. Mich nervt schon der Laptop. Geht das irgendwann weg und ich muss da mit meinen dicken Fingern auf diesen kleinen Dingern rumfummeln?
Nein, nein. Es ist, wie wer einen lieber am Arbeitsplatz zu Hause arbeitet, der wird das natürlich auch weiterhin tun. Und ich meine, tippen ist auf einem Handy einfach nicht zumutbar, das wissen wir. Und selbst auf einem iPad, also auf diesem A4 großen elektronischen Buch, ist das nicht wirklich eine Freude.
Ja, deshalb frage ich ja, weil die ja diese Dinger da einführen und hinterher sind wir gezwungen, die zu benutzen, obwohl wir eigentlich anders arbeiten
wollen. Aber vielleicht ist die Frage eine ganz andere. Vielleicht müssen wir in Zukunft gar nicht mehr so viel tippen. Einfach weil das Gerät, was wir in der Tasche haben, weil das eine ganz andere Art des Umgangs ermöglicht. Also moderne Handys, die hält man auf irgendeinen Gegenstand drauf und die Kamera fängt dann automatisch an, nach diesem Gegenstand zu suchen, wenn ich das sage. Da muss ich kein Suchwort mehr bei Google eintippen. Das geht dann alles mit anderen Mitteln. Das heißt, auch da gibt es dann wieder eine Technik, die das einfach so ein bisschen überflüssig macht, was wir jetzt gewöhnt sind. Und natürlich, wer weiter eine Tastatur benutzen will, kann das tun, aber müssen muss man nicht.
Jan Eggers über die Schnelligkeit im Netz und die mögliche schöne neue Welt. HR2 der Tag. Wie gesundheitsschädlich sind Handy- und Mobilfunkstrahlungen? Die Frage hatten wir ja eben. Man weiß es nicht. Also macht man erstmal nichts und wartet ab, was passiert. In Frankreich sieht man das anders. Man probiert aus, wenn die Strahlenbelastung deutlich reduziert ist. Was dann passiert? Die Franzosen nennen das Modellprojekt Strahlungsarme Stadt. Evi Seibert berichtet.
Jeder kennt dieses Geräusch. So reagieren Computer oder Radios häufig, wenn ein Handy daneben liegt. Und wie reagiert unser Körper auf diese Strahlen? Die französische Gesundheitsbehörde AFSET hat 2 Jahre lang internationale Studien dazu verglichen, mit dem Ergebnis, Handystrahlung hat Auswirkungen auf den Körper. Aber wie gesundheitsschädlich sie ganz genau ist, kann man immer noch nicht genau sagen. Immerhin waren diese Resultate alarmierend genug, um einen sogenannten Strahlungsgipfel mit mehreren französischen Ministerien einzuberufen. Dabei einigten sich die Minister auf ein Modellprojekt, das jetzt an den Start geht. In Modelldörfern und Städten wird die Strahlung auf das absolute Minimum herabgesetzt.
statt einer Belastung von bis zu 61 Volt pro Meter nur noch 0,6. Damit kamen sie einer Forderung der Umweltorganisation Robin des Toits nach.
Les opérateurs veulent pas entendre parler du 06 pour une raison simple.
Natürlich sind die Telefonanbieter gegen solch eine Reduzierung. In vielen Regionen stehen nur wenige sehr strahlungsintensive Antennen. Damit gibt auch das Handy auf der Suche nach Empfang mehr Strahlung ab. Da müsste man also jede Menge neue, schwächere Antennen zusätzlich aufbauen, um den Empfang sicherzustellen. Das kostet und deswegen stellen sich die Telefonkonzerne taub.
Si on passe à 06, d'exposition du public, on doit rajouter des antennes.
Sagt Umweltschützer Etienne Cendrier. Jetzt sitzt er zusammen mit eben diesen Telefonkonzernen, aber auch mit Technikern, Wissenschaftlern und Politikern in einer Gruppe, die den Modellversuch Strahlungsarme Stadt plant und durchführt. Der Parlamentsabgeordnete François Brott leitet das Projekt. Wir wollen herausfinden, welche Auswirkungen es hat, wenn man die Strahlung drastisch reduziert. Funktioniert der Empfang drinnen und draußen? Müssen die Handys mehr Power haben? Sind die Notrufe garantiert? Das testen wir zuerst virtuell auf dem Computer und dann gehen wir in die Modellstätte. Mehr als 290 Dörfer und Städte wollten mitmachen. Das zeigt, wie groß das Interesse an dem Thema ist. Ausgewählt wurden schließlich 16 in unterschiedlichsten Lagen. Großstadtviertel, aber auch abgelegene Dörfer. Diesen Monat beginnen die ersten Tests in Grenoble. Auswertungen der Studie werden aber erst Ende des Jahres erwartet. Gesundheitliche Auswirkungen werden in diesem Modellversuch nicht getestet. Die Umweltschützer hoffen aber, dass sich herausstellt, dass man rein technisch die Strahlenbelastung der Bevölkerung extrem herabsetzen kann, wenn man entsprechend finanziell investiert.
Schnell weg, da weg, da weg, ab Platz, sonst gibt's noch Streit. Wir sind spät dran und haben keine Zeit. Schnell weg, da weg, da weg, es tut uns furchtbar leid. Wir schaffen's kaum, der Weg ist ja noch weit. Wir müssen rennen, springen, fliegen, tauchen, hinfahren und gleich wieder aufstehen. Keine Zeit verlieren können, hier nicht stehen, wir müssen gehen. Ein andermal sehr gern, dann setzen wir uns hin und reden über Lotto und die Welt. Na dann mach Stopp bis bald, es hat jetzt keinen Sinn, wir müssen dringend los, denn Zeit ist Geld. Wir haben kein Minütchen, kein Sekündchen mehr, wir müssen uns beeilen. Komm und leg dazu noch einen Zahn, das ist für uns die höchste Eisenbahn.
Schnell, weg da, weg da, weg da, singt Hermann van Veen. Wir müssen rennen, springen, fliegen. Nein, müssen wir nicht, wenn wir nicht wollen, behaupten wir. Wir müssen nicht alles mitmachen, nur weil es gerade modern, zukunftsweisend, fortschrittlich ist, angeblich. Damit sind wir bei einer sehr grundsätzlichen Frage. Wie gehen wir mit Technik um, vor allem, wenn wir sie noch gar nicht richtig kennen? Dass man von Technikfolgenabschätzung redet, das ist neueren Datums. Professor Dr. Johannes Weyer vom Lehrstuhl für Techniksoziologie an der Technischen Universität Dortmund. Bei der Einführung und Durchsetzung der Atomenergie hat daran, wenn ich mich recht erinnere, noch kein Mensch gedacht.
Ja, schönen Gruß erstmal nach Frankfurt. Ja, bei der Atomenergie ist man ganz naiv in diese Entwicklung reingegangen, man war geblendet von den Segnungen des technischen Fortschritts, die man sich versprochen hat und hat dann erst später, vor allem nach dem Abwurf der ersten Atombombe über Hiroshima, wirklich ganz erschreckt festgestellt, was man da losgelassen hat, was man auf die Menschheit losgelassen hat und hat sich dann erst Gedanken gemacht, nachdem die Technik entwickelt war, welche Folgen sie hat und wie man mit den Folgen umgehen kann.
Woran lag oder woher kam denn diese Naivität? Ich meine, als die Eisenbahn eingeführt wurde, das Auto, das Flugzeug, diese Siegeszüge waren angstbesetzt. Sie sind zwar durchgesetzt worden, aber sie waren angstbesetzt und darüber ist diskutiert worden.
Ja, bei der Eisenbahn hat es in der Tat sehr kritische Diskussionen gegeben. Na gut, bei der Atomkraft, das ist natürlich eine Ausnahmesituation, die ist im Zweiten Weltkrieg entwickelt worden, als ein Mittel, mit technischen Mitteln Hitler Deutschland zu besiegen, hatte von daher auch bei den Physikern, bei den beteiligten Physikern erstmal ein sehr positives Image. Das war die Welt von morgen, das war die Zukunft. Und das ist im Grunde auch so das Paradigma geworden, nachdem wir neue Technik beurteilen. Wir beurteilen sie ja im Grunde sehr, sehr zwiespältig. Es gibt immer eine Fraktion, die sehr positiv an den technischen Fortschritt glaubt und an die segensreichen Wirkungen, die diese Technik für die Gesellschaft hat. Und mittlerweile seit der Debatte um die Atomkraft und auch seit der Debatte um die Gentechnik gibt es eben die andere Fraktion, die sehr kritisch mahnt und warnt und auch immer sagt, dass man die Risiken mit berücksichtigen muss.
Gentechnik, da war alles schon ein bisschen anders. Da wurde und wird bis heute intensiv diskutiert. Da ist die schnelle industrielle Einführung nicht so ohne weiteres möglich.
Ja, es gab ja sogar im Fall der Gentechnik dieses Moratorium. 1974 haben sich die Genforscher zusammengesetzt, haben auch in gewisser Weise einen Schrecken bekommen über das, was sie da innerhalb weniger Jahre gezaubert hatten und haben gesagt, lass uns mal die Entwicklung ein paar Jahre anhalten, um erstmal in Ruhe darüber nachzudenken, was möglich ist, was machbar ist und ob wir die Risiken beherrschen können. Und das ist eigentlich prägend für den Gentechnikdiskurs, dass man eben diese Risikodimension immer auch schon mit im Blick hat. Das geht der Industrie manchmal nicht schnell genug. Aber ich denke, es ist besser, man entwickelt eine Technik, die auch eine breite Akzeptanz findet, die risikolos ist, die risikoarm ist, als dass man naiv einfach in die Zukunft stolpert und plötzlich feststellt, man ist in einer Sackgasse, aus der man nicht mehr rauskommt.
Beruhigen wir uns da nicht völlig zu Unrecht mit solchen Moratorien? Moratorium heißt, wir setzen es erstmal aus. Dann werden Entwicklungen verzögert, die kommen aber dann doch in die Welt. Also wenn ich mir anschaue, was in der Agrartechnik an Gentechnik inzwischen alles möglich ist und trotzdem ist sie nicht so beherrscht, wie die Techniker behaupten, dass sie sie beherrschen könnten. Was haben wir also gewonnen?
Ja, aber Sie haben doch gerade das schöne Beispiel auch aus Frankreich eingeblendet. Ich fand den Beitrag sehr interessant, dass man einfach sagt, wir versuchen mal, bevor wir eine Technik in die Welt setzen, bevor es zu spät ist, in Ruhe darüber nachzudenken, ob es Alternativen gibt, ob es Möglichkeiten gibt, Technik in eine andere Richtung zu entwickeln. Technikentwicklung ist nie alternativlos. Nur wenn man erstmal investiert hat, dann ist es wahnsinnig schwer, die Schäden, die Risiken, die Gefährdungen zu bewältigen. Das beste Beispiel ist für mich immer der Verbrennungsmotor am Auto. Da schalten wir halt einen Katalysator hinten dran. Das ist diese End-of-the-Pipe-Technology, weil wir eben am Ende des ganzen Prozesses versuchen, die Schäden dann zu bewältigen, statt uns vorher zu überlegen, ob es nicht sinnvoll ist, das auf ganz andere Weise zu gestalten. Und da fand ich das sehr vorbildlich, was Sie eben eingespielt haben, dass man sich gemeinsam überlegt, können wir einen Mobilfunk der Zukunft entwickeln, der eben nicht die Risiken und nicht die Probleme mit sich bringt, die heute in der Diskussion sind.
Ja, in Frankreich, nicht in Deutschland.
Ja, also ganz so schlecht sind wir nicht. Ich denke mal, ich habe hier auf dem Bildschirm gerade die Internetseite des Büros für Technikfolgenabschätzung beim Deutschen Bundestag. Ich gebe zu, der Begriff ist nicht sehr sexy, aber die machen wirklich richtig gute Sachen. Die machen Studien zur Hirnforschung, zur Nutzung nachwachsender Rohstoffe, zu E-Learning und so weiter. Sie sehen an der thematischen Breite, dass wir schon ein Potenzial an Forschung auch in Deutschland haben, die das in der Lage ist, solche Technikfolgenforschung zu betreiben, also einen Blick in die Zukunft zu werfen und zu überlegen, wie können wir Technik heute so gestalten, dass wir morgen nicht mit den Problemen konfrontiert sind.
Das Auto, das Sie als Beispiel genannt haben, finde ich ja sehr spannend. Genau, End of the Pipe. Wir gucken, was hinten rauskommt und versuchen, das ein bisschen sauber zu machen, anstatt von vornherein zu sagen, entwickeln wir doch einen Motor, der von vornherein etwas freundlicher zu uns ist, zu der Umwelt und zu uns. Aber, Herr Professor Meyer, ist es denn nicht genau so, dass das auch eine Machtfrage ist? Denn man hätte ja von vornherein, man hätte lange Zeit, die Katalysatordiskussion war so, etwas anderes machen können. Ja. Die Mächtigen dieser Republik haben es verhindert.
Ja gut, wenn das Kind erst in einen Brunnen gefallen ist, wenn eine mächtige Industrie entstanden ist, die Interessen hat, die einfach auch investiert hat, die Milliarden investiert hat in die Technologien und so weiter, dann ist es sehr schwer umzukehren. Deswegen muss man das zu einem sehr, sehr frühen Zeitpunkt machen. Ich nehme als Beispiel Internet. Wir plagen uns heute mit Spam rum. 90% des Internetverkehrs sind Spam-Mails. Ja, hätte man in den 80er Jahren einfach mal eine Expertenkommission zusammengesetzt, die versucht hätte, einen Blick in die Zukunft zu schauen. Möglicherweise wären sie ausgelacht worden, aber sie hätten mal so ein Horrorszenario entwickelt, ein Internet mit Spam. Ja, man hätte vielleicht in den 80er Jahren schon ein paar Stellschrauben anders stellen können und hätte heute das Problem nicht. Das ist so ein bisschen mein Ansatz. Frühzeitig eingreifen zum Zeitpunkt, wo die Machtstrukturen oder wo die Technik noch nicht so vermachtet ist, dass man nicht mehr die Stellschrauben noch verändern kann.
Ist es nicht auch so, dass solche Diskussionen bei uns so laufen, ich habe es zumindest so erfahren, dass Skepsis, gesunde Skepsis, die macht den intelligenten Menschen aus gegenüber der Technik, als Technikfeindschaft interpretiert wird?
Oh gut, aber uns geht es im Grunde darum, eine zukunftsweisende, zukunftsfähige und auch risikoarme Technik zu entwickeln. Und da gibt es viele gute Verfahren von Bürgerdialogen, von Foresight-Verfahren und wie auch immer die alle heißen, wo man im Konsens einfach die bessere Technik auch entwickelt hat. Also ich bin eigentlich ganz optimistisch, dass Technikskepsis auch wichtig ist, dass wir die auch brauchen, dass wir auch immer wieder Leute brauchen, die sagen, überleg doch mal, was die Konsequenzen sein könnten, die ein bisschen mahnen und warnen. Ich denke, dann werden wir letztendlich doch die bessere Technik entwickeln.
Wenn ich das jetzt ganz hoch hänge mit der Frage, muss ich sowas eigentlich mitmachen, muss ich mir definieren lassen von anderen, was Fortschritt ist oder nicht, dann führt mich das weiter zu der etwas gestellten Frage, gebe ich zu. Gibt es sowas wie ein Menschenrecht auf Verzicht? Kann ich sagen, nein, mit mir nicht oder zumindest so nicht oder muss ich auswandern?
Es kann sich natürlich jeder ausklinken. Sie brauchen kein Internet und Sie brauchen auch kein Handy. Und es gibt Menschen, die machen das. Es ist natürlich immer schwieriger, weil bestimmte Erwartungen an uns auch gestellt werden. Wenn Sie berufstätig sind, kommen Sie um ein Handy kaum noch drumherum in bestimmten Berufen. Also da gibt es bestimmte Sachzwänge. Aber, das sage ich meinen Studenten noch immer, diese Sachzwänge haben wir selbst gemacht. Wir sind daran beteiligt an dem Spiel und wir können das verändern. Nicht, der Einzelne wird, dem Einzelnen wird es schwerfallen, das zu verändern. Das muss ein gesellschaftlicher Prozess sein, ein politischer Prozess. Da gibt es durchaus Möglichkeiten, aber diesen Sachzwang haben wir selbst gemacht.
Die schwierige Abwägung zwischen Nutzen und Risiken neuer Technologien, das war der Techniksoziologe Professor Dr. Johannes Weyer.
Tu kam zu Meti und sagte, ich will am Kampf der Klassen teilnehmen, lehre mich. Meti sagte, setz dich. Tu setzte sich und fragte, wie soll ich kämpfen? Meti lachte und sagte, sitzt du gut? Ich weiß nicht, sagte Tu erstaunt. Wie soll ich anders sitzen? Meti erklärte es ihm. Aber, sagte Tu ungeduldig, ich bin nicht gekommen, sitzen zu lernen. Ich weiß, du willst kämpfen lernen, sagte Meti geduldig. Aber dazu musst du gut sitzen, da wir jetzt eben sitzen und sitzend lernen wollen. Tu sagte, wenn man immer danach strebt, die bequemste Lage einzunehmen und aus dem Bestehenden das Beste herauszuholen, kurz, wenn man nach Genuss strebt, wie soll man da kämpfen? Meti sagte, wenn man nicht nach Genuss strebt, nicht das Beste aus dem Bestehenden herausholen will und nicht die beste Lage einnehmen will, warum sollte man da kämpfen?
Sitzen lernen, auch eine Form der Langsamkeit, weshalb wir auf Bertolt Brecht in dieser Sendung auf gar keinen Fall verzichten wollten. Schneller, schneller, immer schneller. Wer keine super schnelle Internetverbindung hat, ist abgehängt vom Leben, vom Fortschritt und überhaupt und sowieso. Wer auf dem Land lebt und diese Schnelligkeit nicht genießen kann, mag tatsächlich so empfinden. Wer das ganz selbstverständlich geliefert bekommt, sieht das vielleicht ein bisschen anders. Wie auch immer, ein bisschen nachdenken, ein bisschen Bremse anziehen, kann sicher auch hier nicht schaden. Das wollten wir nicht versäumen, Ihnen mitzuteilen. Hochverehrte Frau Hörerin, nebst angeschlossenem Hörer. Das war der Tag am Donnerstag mit Peter Zudeik. Und immer daran denken, kein Tag ist wie der andere.
HR2 Kultur Podcast. Nachhören jederzeit und so oft Sie wollen. Der Tag. Gebühren für gutes Programm.